Ja, zum nächsten Vortrag ist es mir eine große Freude, dass wir Frau Professor Pasqualina Pericello begrüßen dürfen. Sie ist in ihrer Haupttätigkeit emeritiert, aber weiterhin aktiv in den Themen unterwegs mit noch zwei wichtigen Ämtern. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber mir sind zwei bekannt. Sie ist nämlich auch Vizepräsidentin der Seniorenuniversität Bern und Präsidentin des Vereins Connect gegen Einsamkeit im Alter. Also zwei ganz wunderbare Dinge. Und heute hören wir Sie zum Thema familiale, intergenerationale Care-Arbeit, Erwartungen, Ambivalenzen, Möglichkeiten. Ganz herzlichen Dank für den Vortrag.
Ja. Frau Pericello. Danke. Danke für den. Geschätzte Damen und Herren, es ist mir ein großes Vergnügen, hier mal aufzumachen und nicht nur den Blick auf die alten und hochaltrigen Menschen zu tun, sondern mal die Generationenbeziehungen anzuschauen. Denn ich meine, alte Menschen sind ja nicht isoliert da, junge Menschen ebenso wenig. Also eben diesen intergenerationellen Aspekt auszuleuchten, ist mir ein großes Vergnügen. Familiale Care-Arbeit, also Familienpflegearbeit, Betreuungsarbeit, ist ja Familiensache, das war immer so und ist noch jetzt so. Die Frage ist, ob das jetzt auch in den verschiedenen Entwicklungen, die stattgefunden haben, gesellschaftlich, demografisch, auch noch weiterhin der Fall sein wird. Ich möchte gerne darüber mit Ihnen sprechen, nämlich über die Erwartungen. Ich habe gesagt, familiale Care-Arbeit, ja, die war immer eine Familiengeschichte, eine private Geschichte. Was sind denn die Erwartungen der Familie, aber auch der Gesellschaft in Bezug eben auf die Hilfe und Pflege älterer Menschen? Es ist eine komplexe Dynamik und eine komplexe Dynamik, die mit diesen Erwartungen und Forderungen häufig auch viel Ambivalenzen hervorruft. Ich möchte diesen Begriff der Ambivalenz brauchen, weil ich meine, wir lieben nicht nur ausschließlich jemanden oder eine Gruppe, sondern es sind immer auch andere Gefühle da, vor allem wenn man länger in engster Beziehung ist. Ich möchte auch gleichzeitig ausleuchten, dass die Leute, die sich die Pflegenden, die Betreuenden und die Betreuten, wenn wir jetzt hier vom hohen Alter sprechen, also nicht das Alter, wie es bislang heute Morgen behandelt wurde, sondern ganz explizit der Fokus auf das hohe Alter, namentlich 80 plus, und diejenigen, die helfen und pflegen, das sind die Leute im mittleren Lebensalter auch vor allem, dass die beide sich in einer Transition, in einer biografischen Transition befinden. Weshalb dieser Fokus auf biografische Transition? Weil, und ich bin Entwicklungspsychologin, ich war lange Entwicklungspsychologie-Professorin an der Universität Bern, das ist mir ein Anliegen, nämlich genau die Schnittstelle, wo eine Entwicklung stattfindet, etwas verändert sich, eben diesen Moment einzufangen. Deshalb Transition der Erwachsenenkinder, die Situation der Erwachsenenkinder, wenn sie dazu kommen, Hilfe und Pflege leisten zu dürfen, zu müssen, zu wollen. Und dran die Menschen, die ins hohe Alter kommen, auch das ein Adaptationsprozess. Leben heißt ja adaptieren, das ganze Leben hindurch. Und dann die Frage, welche Möglichkeiten haben wir denn da, Ambivalenzen zu überwinden und einen Modus vivendi zu eruieren und auszuloten. Dass wir eine langlebige Gesellschaft sind, wurde von meiner Vorrednerin ja bereits erwähnt. Das hat Auswirkungen nicht nur für uns selber, weil wir immer älter und älter werden, Gott sei Dank auch älter in guter Gesundheit, aber auch in Bezug auf die Beziehungen in unserer Familie, in unserer Gesellschaft. Es ist eine komplexe Dynamik. Wir leben in einer Gesellschaft, die viel Wandel hat. Also die Struktur der Familien hat sich verändert. Wir sprechen ja von einer Bohnenstangenfamilie. Bohnenstangen sind ja lang und dünn. Es hat vier genealogische Generationen. Aber wenig Substanz mehr, wenig Kinder, wenig Tanten, Onkel, Enkel und Neffen, also weniger. Längeres Zusammenleben der Generationen, etwas Wunderbares. Sie sehen es hier mit Enkel und man genießt Großeltern, die man ja früher vielleicht nicht mal gekannt hat in früheren Generationen. Das heißt aber auch, meine Damen und Herren, dass sich die Solidaritätserwartungen innerhalb der Familie, und Solidarität ist ja etwas, das wir in den Familien erwarten und in der Regel auch geben, dass sich diese Solidaritätsansprüche auf immer weniger Personen konzentrieren. Okay, das ist mal die Demografie, die sich auswirkt auf die Strukturen, aber die Funktion der Familie hat sich nicht verändert. Es ist nach wie vor der Hort, wo wir Liebe, Geborgenheit, Hilfe und Unterstützung erwarten, eine Konstanz und ja, dort, wo wir, wenn es uns schlecht geht, auch aufgehoben fühlen. Also die Funktion ist dieselbe geblieben und da merken Sie schon, dass da eine gewisse Reibungsfläche entsteht. Ich konnte im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 52, das ich geleitet habe, über Generationenbeziehungen und Familien, konnten wir im Landesmuseum Zürich, also heute Nationalmuseum, Leute befragen, was heißt für dich, für sie eine glückliche Familie? Und sie sehen, dass die Fürsorge, die Bindung, das weitaus größte Element war, das die Leute nannten. Und Forschungen zeigen, es ist immer wieder dasselbe Muster. Man möchte wirklich Verbindlichkeit in einer Zeit, die immer unverbindlicher geworden ist. Die Ängste, wenn wir das mal anschauen können, weil jetzt haben wir gesehen, wie wirkt sich das Ganze, die Langlebigkeit auf gesellschaftlicher und familialer Ebene aus und auf individueller Ebene können wir immer regelmäßig feststellen, dass die Ängste vor dem hohen Alter, also wirklich, es ist mir ein großes Anliegen, dass wir hier vom hohen Alter sprechen. Weil das Alter, das bin ich mit meinen 73 Jahren. Und das ist eine ganz andere Generation als frühere Generationen von Alten, wo man vielleicht schon mit 50, 60 Kreisin wäre. Also die Ängste vor Pflegebedürftigkeit, vor Abhängigkeit, vor schweren Erkrankungen, vor demenziellen Erkrankungen, vor Einsamkeit, das zeigt sich immer wieder, weil diese Untersuchung, die in Österreich durchgeführt wird, die zeigt immer wieder sehr ähnliche Ergebnisse. Die Hoffnungen, das ist noch wichtig zu wissen, worauf hoffen Sie, die sind natürlich auf der anderen Seite entsprechend den Ängsten. Man hofft, autonom zu bleiben, fit, gesund, geistig vor allem auch fit. Und ja, nicht vergessen die finanzielle Sicherheit. Also ich meine, wir können hier lange noch von Psyche und Psychotherapie sprechen, wenn viele Leute kämpfen mit existenziellen Nöten, auch in der Schweiz in Bezug auf finanzielle Situation. Das, was die Leute möchten, ist, wenn sie wirklich ins hohe Alter kommen, ist, dass sie selbstbestimmt leben können. Also die meisten möchten das und Intimität bis zum Schluss. Das ist etwas, das wir von klein auf mitbekommen haben, dass wir unser Leben meistern wollen, in den Griff bekommen wollen und das gibt man im Alter nicht so schnell auf. Der gesellschaftliche Wandel hat diesen Wunsch noch zusätzlich angefeuert, namentlich, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo das Primat des persönlichen Glücks immer weiter ein Thema ist. Es soll mir gut gehen, die Individualisierung, aber auch die Singularisierung in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo mehrheitlich Einpersonenhaushalte da sind. Und wie geht das? Wie kann man das festmachen? Ein guter Indikator für dieses Widerstreben, in institutionelle Settings hineinzugehen, ist die Zunahme sozialmedizinischer Betreuung von Hochaltrigen und der wachsende Spitex-Bereich, Gott sei Dank. Und wenn Sie hier diese Grafik anschauen, dann sehen Sie sehr wohl, dass das Alters- und Pflegeheim ausgedient hat, das Altersheim ausgedient hat und das Pflegeheim neue Realität sind. Weil Sie sehen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen, es sind vor allem hier die über 90-Jährigen. Also man schiebt das lange, lange hinaus. Also das Altersheim hat in der Tat in der ursprünglichen Funktion ausgedient und heute sind es mehrheitlich Pflegeheime. Wie macht man das, wenn man nicht ins Altersheim will? Und erst mit 90 vielleicht, wenn man halt nicht mehr mag, ins Pflegeheim geht. Ohne Angehörige geht's nicht, das wissen wir. Und in der Schweiz wird dem auch Rechnung getragen. Gut, die Hälfte der 85 plus sind hilfs- und pflegebedürftig und die große Mehrheit davon wird auch zu Hause so lang wie möglich betreut. Wer ist gefordert? Natürlich sicherlich in erster Linie Partner oder Partnerinnen, aber die sind zumeist selber in einer Situation, die es gesundheitlich oder von der Mobilität her auch nicht sehr erlaubt, da groß sich zu investieren. Also primär sind es erwachsene Töchter und Söhne zwischen 45, 50 und 60, 65. Meistens sind erwerbstätig, heute auch. Wir leben in einer Gesellschaft hier in der Schweiz, wo hohe Erwartungen an die familiale Solidarität ist. Die familiale Hilfe und Pflege ist Privatsache. In erster Linie. Und Sie sehen da hier auf dieser Grafik, dass die Leute, die sagen, ja, also erwachsene Kinder sollten sich um ihre kranken, behinderten Eltern im Alter kümmern. Das ist eine große Mehrheit, die das sagt. Gleichzeitig sehen Sie in dieser Grafik auch dreimal drei Kolonnen. Und da sehen Sie auch die unterschiedlichen Einstellungen, familiale Einstellungen in unserem Lande. Es ist unglaublich, nämlich in der Deutschschweiz, in der französischen Schweiz und in der italienischen Schweiz antworten die Leute unterschiedlich. Also in der italienischen Schweiz ist das Familienideal mit den entsprechenden Geschlechterrollen extrem stark vertreten im Sinne von Traditionsrecht. Die Mama oder der Papa bleibt zu Hause, bis es dann wirklich nicht mehr geht. Die Romandie ist ein bisschen dazwischen. In der Deutschschweiz ist man da ein bisschen lockerer. Aber es sind insgesamt hohe Erwartungen, jetzt unabhängig von diesen kulturellen Unterschieden. Es liegt mir schon daran hinzuweisen, dass die Unterschiede eben regional da sind. Gut. Das ist mal die Auslegeordnung. Jetzt, was macht das mit den Leuten? Mit denjenigen, die gefordert werden, in eine neue Rolle als Helfende, als Pflegende hineinzugehen, also Leute im mittleren Alter, die diese neue Rolle übernehmen wollen, dürfen. Und diese Hochaltrigen, die eben ins hohe Alter kommen, wo sie ihre Autonomie gefährdet sehen. Es sind zwei Generationen, die genau gleich in einer ähnlichen Situation sind, nämlich in einer Transition. Und das möchte ich jetzt eben mit Ihnen gleich ausleuchten. Die Betreuenden, Pflegenden, Menschen mittleren Lebensalter, wir wissen, dass dieser Übergang in die zweite Lebenshälfte und dieser Übergang in die zweite Lebenshälfte ist nicht etwa bei der Pensionierung, wie viele meinen, das ist unsere Lebenserwartung geteilt durch zwei. Also das ist so 40, Mitte 40. Das ist eine dichte Zeit, nachweislich. Es ist eine Zeit, wo beruflich vieles los ist, wo die Loslösung der Kinder halt häufig auch ein Thema ist und eben die alternden Eltern etwas ganz, ganz Zentrales. Es liegt mir daran, ihre Sensibilität zu wecken für die Lebenssituation von diesen Leuten, die in diese helfende Rolle hineinrollen. Es sind persönliche Übergänge, die gleichzeitig stattfinden. Sie sind nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt. Körperliche Veränderungen, wir sprechen ja von den Wechseljahren, übrigens bei Frauen und bei Männern. Es ist eine neue Lebensperspektive, Zeitperspektive. Wohin geht die Reise? Was habe ich bisher geleistet? Was nicht? Partnerschaftlich, familial ist auch vieles los. Diese Sandwich-Position, also Kinder, die groß und größer und flügge werden auf der einen Seite und Sorge für die Eltern. Und vergessen wir nicht, das ist die Zeit mit den meisten Scheidungen in der Schweiz. Das ist auch kein Sonntagsspaziergang, wenn man neben dem noch vieles andere auch noch leisten muss. Beruflich sind viele auf dem Zenit, Gott sei Dank, aber viele sind da so müde, more of the same, Burnout, Boreout, zu langweilig oder zu viel los und so weiter. Also eine dichte Zeit, eine Zeit des Umbruchs. Und hier sehen Sie wirklich, wer leistet in der Schweiz Hilfe für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen in der Schweiz. Sie sehen das hier wieder ganz, ganz klar. Es sind die Personen zwischen 45, es ist da bis 64, aber eigentlich, wenn man es genauer analysiert, sind es bis 55, also diese dichte Spanne da. Gut, Pflege und Tod der Eltern, ich habe das befragen können an tausenden von Leuten, retrospektiv, was waren ihre wichtigsten Übergänge in ihrem Leben der Gradmesser war von sehr negativ 1 bis sehr positiv. Und Sie sehen ja, die Kinder und die erste Liebe, alles positiv. Großelternschaft übrigens noch viel positiver als die erste große Liebe. Interessant, dieser Rückblick, wir haben es vorhin gehört, dass das autobiografische Gedächtnis nicht immer 1:1 übereinstimmt. Aber was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, hier Pflege der Eltern und Tod der Eltern als eines der ganz schwierigen Übergänge, wo die Leute gesagt haben, das hat mich sehr mitgenommen. Aber gucken wir das uns näher an. Wir wissen, Pflege von Angehörigen, Hilfe und Pflege von Angehörigen ist erwünscht, klar. Aber sie verlangt einen Zoll. Es sind Kosten damit verbunden, körperlich, psychisch, sozial und finanziell. Wir sprechen auch von Hidden Patients, von versteckten Patienten, weil im Vergleich zur gleichaltrigen Bevölkerung diese Personen, die wirklich eingebunden sind, meistens sind es Frauen, aber zunehmend auch Männer, die das übernehmen, ein erhöhtes Risiko haben für psychische Probleme, für Angstzustände, aber auch für Einsamkeit. Chronischer Stress ist ein Thema. Ich meine, es wird nicht besser mit diesen Gepflegten. Es geht ja dem Tod zu, meistens. Und ich meine, diese chronische Belastung, das zeigen unsere Forschungen immer wieder, das zehrt an den Kräften. Wann hat das mal ein Ende? Ich habe kurz noch Armut im Alter als Fragezeichen hingestellt, weil viele Frauen und Männer halt da, vor allem Frauen, ihr Arbeitspensum reduzieren. Und wir sprechen hier von einer Generation, die im Gegensatz zu früheren Generationen in derselben Altersgruppe häufig, sehr häufig berufstätig sind oder mehrheitlich besser gesagt. Und das Abnehmen, das Zurückstellen von Arbeitspensen, das hat Auswirkungen dann halt auf Lücken und Einbußen in der Pension. Und das ist ein Thema, das heute sehr stark erforscht wird, zunehmend erforscht. Ich habe mir da diese Überschrift erlaubt, es sind betreuende Angehörige, Gefangene der Liebe. Was ist der Grund, weshalb sie denn pflegen und eben all dies auf sich zu nehmen? Und es sind ja nicht wenige. Der häufigste Grund ist, das sind Söhne und Töchter schön getrennt, aber der häufigste Grund ist, ja, man hat die Eltern doch gerne. Sie haben so viel investiert und man will das zurückgeben. Aber es ist auch Notwendigkeit, Verpflichtung. Also Sie merken ein ganzes Paket von Motiven, die da geltend gemacht werden. Und jetzt komme ich eben zu dieser Ambivalenz, weil die zeigt sich wirklich ganz stark, wenn man diese Leute befragt. Diese Rollenveränderung vom Kind, das man mal war, nun zu jemand, der Hilfe geben muss und nicht mehr Hilfe erhält, führt häufig zu krisenhaften Rollenveränderungen. Also wir nennen das häufig eben diese filiale Krise, die nicht alle machen sie natürlich, aber es ist schon krisenhaft, wenn man merkt, das ist die Mutter und der Vater, die so vieles getan haben und so ein leuchtendes Vorbild oder eben kein leuchtendes Vorbild, aber mit Kraft und Saft, da waren plötzlich einfach nicht mehr fähig sind, diese frühere Rolle weiterzuführen. Das Pflichtgefühl ist sehr hoch, das ist erstaunlich, das zeigen die Untersuchungen immer wieder. Man fühlt sich verpflichtet, man hat ein schlechtes Gewissen, wenn das nicht geht. Gleichzeitig aber sagt eine Mehrheit, ja, aber ich werde allein gelassen mit dieser Aufgabe und meine Eltern realisieren nicht, dass ich auch mein eigenes Leben, meine Familie habe. Was meine ich mit filialer Reife? Was meinen wir in der Entwicklungspsychologie mit filialer Reife? Es ist ein ganzes Paket von Indikatoren. Es geht um Liebe, ja. Es geht um Verpflichtung. Es geht helfen zu wollen. Es geht aber auch um die eigene Autonomie, die Abgrenzung. Kann ich mich abgrenzen bei all der Hilfs bei all dem Hilfe geben. Und natürlich ist die filiale Reife sehr stark davon abhängig, ob die Eltern überhaupt Rücksicht nehmen auf ihre Kinder oder ihren Wunsch nach Autonomie und zu Hause bleiben halt einfach behalten. Sie merken, da ist viel Potenzial für Konflikte da, nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit den Geschwistern und anderen. Das Erlangen der filialen Reife, klar, eine Frage der Persönlichkeit, eine Frage der familialen Bedingungen, der sozialen Bedingungen und der Bindung. Ich möchte hier auf die Bindung nicht so stark eingehen, weil, aufgrund der knappen Zeit. Aber es gibt wirklich sehr schöne Langzeitforschungen, die zeigen, und unter anderem habe ich auch mit meinen Studierenden an der Uni Bern da Forschungen durchführen können. Das zeigt, dass die sicher gebundene erwachsene Kinder viel stärker dieses Bedürfnis haben zu helfen. Und sei es auch, dass sie Hilfe organisieren, aber sie kümmern sich, sie sind da, auch ideell, und können sich aber auch abgrenzen. Also es ist wirklich sehr interessant, aber ein zu starkes Abgrenzen. Also ja, nein, also das ist mir zu viel und ist wirklich auch ein Hinweis auf unsichere Bindungen oder eben negative Bindungen. Interessant ist eben, dass das intergenerationell auch ist. Also dieselben Eltern, also die mittlere Generation, die sicher gebunden ist an ihre Eltern, liefert auch mehr Hilfe und gibt auch mehr Hilfe. Aber gleichzeitig ist diese mittlere Generation auch gegenüber ihren eigenen Kindern sehr eng und die sichere Bindung zieht sich da wirklich durch. Es ist total spannend zu sehen. Es ist keine Determination, meine Damen und Herren, weil ich meine, das wäre zu einfach. Aber es gibt wirklich Anzeichen dafür, Indikatoren dafür, dass Bindung hier ein sehr zentrales Moment ist. Jetzt haben wir die Situation der mittleren Generation ausgetauscht, die eben in diese neue Rolle hineinkommt, die konflikthaft für sie sein kann, mit viel Ambivalenzen. Und jetzt der Übergang ins hohe Alter. Es wurde ja erwähnt, dass ältere Menschen offenbar gute Kontrollüberzeugungen haben, aber das hat natürlich schon seine Grenzen. Sie sehen hier diese bekannte Kurve des Wohlbefindens oder der Zufriedenheit auch in jüngeren Jahren recht gut. Also nach Corona ist sie weiter heruntergesunken, aber hier in den mittleren Jahren eine kleine Einbuchtung, um dann mit dem Alter wieder nach oben zu gehen. Also wir nennen das ja das Paradox des Wohlbefindens im Alter. Aber schauen Sie sich bitte mal da an, ab 75, 80 wird die Kurve geht wieder, der Mittelwert geht nach unten. Was Sie aber auch sehen, dieses Gekritzel, das sind die Streuwerte. Das heißt, es gibt große individuelle Unterschiede. Also dieser Übergang ins hohe Alter ist für viele sicherlich eine Herausforderung, die Zunahme der Mehrfacherkrankungen, der demenziellen Erkrankungen und so weiter. Einsamkeit ist ein Thema, aber eben es gibt auch gute Nachrichten, nämlich dass die längere Lebenserwartung in guter Gesundheit, aber auch hohe Adaptationsfähigkeit, das ist etwas, was ältere Menschen und vor allem Menschen im hohen Alter in hohem Maße haben, die meisten, eine hohe Adaptationsfähigkeit, sich anzupassen an die neuen Umstände. Und wir sind entwicklungsfähig bis ins hohe Alter. Also das dürfen wir nie vergessen. Es gibt ja Leute, die wollen ja alles ja ganz Schlimme machen. Also es sind übrigens zwei Männer, die das gesagt haben, ob das hohe Alter eine narzisstische Kränkung ist. Also ich werde am Nachmittag im Seminar weiter darauf eingehen. Ist es eine narzisstische Kränkung, wenn wir alles aufgeben müssen? Es ist ein total, auch therapeutisch total schön. Also der Narzissmusforscher Otto Kernberg hat auch gesagt, angesichts der unfühlbar werdenden Endlichkeit kommt es zu einer grundlegenden Konfrontation mit der bisherigen Überschätzung mit dem realen Selbst. Ja, die Frage ist, ob wir das tatsächlich überschätzt haben in früheren Jahren. Gut. Generativität, ist das die Lösung für ältere Menschen, wenn sie in diese Situation, diese Grenzsituation hineingeraten, wo sie so viele Freiheiten aufgeben müssen, Autonomie und so weiter? Generativität wurde von Erikson für das mittlere Lebensalter propagiert, das war aber vor 100 Jahren. Wir haben jetzt ganz neue Realitäten, eine längere Lebenserwartung. In der modernen Gerontologie sprechen wir von Generativität des hohen Alters. Und dass im hohen Alter wir nicht davon dispensiert sind, Verantwortung für die nachkommenden Generationen wahrzunehmen und uns zu engagieren. Und eine zentrale Dimension der Generativität ist eben diese Selbstverantwortlichkeit. Also nicht, die Kinder sollen jetzt mal schauen, ich habe sie auch großgezogen und jetzt erwarte ich, dass sie mich pflegen, sondern dass sie tatsächlich im generativen Sinne den jüngeren Generationen hier in der Familie, natürlich auch gesellschaftlich, da entgegenkommen. Also ohne das geht's nicht. Und wir haben von filialer Reife gesprochen. Sehr selten wird aber von parentaler Reife gesprochen. Also, dass die Eltern auch einen Entwicklungsprozess gefälligst machen sollen und nicht nur die erwachsenen Kinder. Also, und Sie finden in der Literatur den Begriff sehr selten. Er kommt vor, natürlich, aber im Vergleich zur filialen Reife, die da ständig evoziert wird, viel weniger. Also Eltern haben auch eine Entwicklungsaufgabe zu erfüllen, nämlich dass sie ihre Hilfsbedürftigkeit anerkennen und akzeptieren. Von Akzeptanz wurde ja gesprochen von meiner Vorrednerin, ganz, ganz wichtig. Und dass man Hilfe auch annehmen kann, ohne dass man sich in eine kindliche Rolle hineingedrängt fühlt oder sich hineindrängen lässt. Die Selbstverantwortung nicht aufgeben und die nicht an der ursprünglichen Elternrolle sich festhalten. Also ich sage immer noch, wo es lang geht, das geht nicht. Also auch da eine Adaptationsleistung erbringen. Ja, es ist nicht nur filiale Reife verlangt, sondern auch parentale Reife als Entwicklungsaufgabe. Was gibt es für Möglichkeiten? Also Sie haben gemerkt, es ist wirklich viel Ambivalenz drin, viel Engagement, viel Wollen, aber gleichzeitig die neuen Realitäten, die spielen da nicht den Leuten in die Hand, vor allem den Pflegenden und Betreuenden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Vielleicht etwas ganz Zentrales, trivial, aber einfach ganz zentral. Lebensübergänge erfordern von uns einfach eine Neudefinition der Identität. Wir müssen, meine Damen und Herren, uns ein Leben lang neu definieren. Sie können auch sagen, neu erfinden, wenn Sie so wollen. Es ist, wir können nicht sagen, ich bin so, wie ich bin. Weil diese Identität, die entwickelt sich immer im Spannungsfeld von meinem Selbst, von meiner Selbstwahrnehmung und von der Wahrnehmung der anderen. Und da geht es wirklich darum, dass man da eine gute Mischung findet. Loslassen der gewohnten Rollen, also es geht um ein Loslassen eines alten Selbstverständnisses, das man hat, sei es bei den Mittelalterlichen wie bei den Hochaltrigen. Also kein Rollentausch, also Hochaltrige werden nicht zu Kindern, das wird häufig behauptet. Nein, es sind Leute mit ganz viel Erfahrung und eben kein Rollentausch. Es verlangt eine Reorganisation des Lebens, eine Neudefinition des Selbst. Ganz simpel und einfach. Es geht auch darum, als Aufgabe einen Umgang mit Ambivalenzen und Neubeginn zu erlernen. Und da wissen wir, dass es große Unterschiede gibt, habe ich schon erwähnt. Wie umgehen mit Ambivalenzen? Schauen wir uns mal die individuelle Ebene an. Was können mittelalterliche Hochaltrige machen? Es geht um Empowerment und Information der betreuenden Angehörigen, ganz, ganz wichtig. Ihnen auch zu vermitteln, Ambivalenzen sind ein normaler Bestandteil von engen Beziehungen in solchen Phasen. Sie glauben nicht, wie erleichternd das für viele Leute dann ist, wenn sie das hören, dass sie sagen, aha, weil viele denken, es geht nur mir so. Und das darf nicht sein, diese Ambivalenz. Und eben durch das Zulassen und auch Erforschen, Selbstreflexion dieser widersprüchlichen Gefühle, wenn nötig mit Anleitung, können alte Eltern wie erwachsene Kinder mehr Verständnis für sich selber aufbringen. Und das ist ja der erste Schritt, um etwas zu verändern. Und dies erleichtert natürlich auch die Rollendefinition Und was wir einfach bei betreuenden Angehörigen immer wieder und immer wieder sagen müssen, Self-Care, also die nicht nur Pflege und Pflege geben, sondern sich selber auch gut tun, sich abgrenzen, sich helfen lassen, sich unterstützen lassen. Und ich meine, die Möglichkeiten gibt es, und so komme ich auf die gesellschaftliche Ebene, familiale Care-Arbeit, familiale Arbeit und familiale Care-Arbeit. Es ist nicht einfach nur Privatsache. Es wird so behandelt, in der Regel in unserer Öffentlichkeit, aber gesellschaftlich viele Erwartungen, aber wenig Anerkennungen. Ich meine, es geht hier, wenn wir so wollen, um einen volkswirtschaftlichen Faktor in Milliardenhöhe, von dem wir hier sprechen. Und das braucht einfach schon Unterstützung. Die Vereinbarkeit Beruf-Familie ist ein Riesenthema. Ich staune immer, dass Vereinbarkeits-Beruf-Thema immer ein Thema ist von jungen Eltern. Es ist nicht nur ein Thema der jungen Eltern, sondern auch die Leute mittleren Lebensalter, ganz stark. Koordinierte ambulante Hilfe und Pflege, Koordination ist wichtig. Nicht 10 Anlaufstellen, sondern eine, möglichst eine. Und da passiert sehr vieles in den Kommunen, dass das auch gewährleistet wird, dass das niederschwellig die Leute hingehen und das auch verlangen können. Was mir auch wichtig scheint, ist, dass wir anerkennen, und da schließt sich der Kreis zu meinem Beginn, wo ich gesagt habe, Familien sind immer schwächer und kleiner, dass Wahlverwandtschaften immer mehr eine wichtige Option sind und dass man das auch anerkennt, juristisch anerkennt. Ich meine, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo die Mehrheit der Haushalte Einpersonenhaushalte sind, mit vielleicht keinen Kindern, mit wenig Verwandten, und aber vielleicht sehr, sehr lieben Freunden, Freundinnen, dann ist es schon wichtig, dass das auch anerkannt wird. Beispielsweise bei einem Notfall, wenn eine Person, die gepflegt wurde, ins Spital eingeliefert wird, aber die bisher betreuende Person, die Hauptperson, nicht als verwandt abgewiesen wird. Und da läuft juristisch, Gott sei Dank, einiges, damit es immer mehr auch diese Wahlverwandtschaften auch ein juristisches Standing haben. Etwas, was in letzter Zeit ganz stark auch eine Ausbreitung bekommen hat, sind die Nachbarschaftshilfen. Etwas ganz, ganz Wichtiges und unterstützungswürdig. Lassen Sie mich jetzt zu einem Schluss kommen und einem Ausblick. Im Jahr 2050 wird sich die Zahl der über 80-Jährigen im Vergleich zu heute verdoppeln. Also auch wenn die 60, 65 bis 80-Jährigen total fit sind und denen es besser geht als jede Altersgruppe vorher, müssen wir eingestehen, dass diese Transition ins hohe Alter seit Jahrzehnten immer da ist. Es scheint wie einen Flaschenhals zu geben, medizinisch und psychologisch, dass da wirklich die Vulnerabilitätsgrenze ist. Also wir werden doppelt so viele Personen haben, die zu Hause bleiben wollen, die von ihren Angehörigen oder Wahlverwandten gepflegt sein wollen. Also weniger Nachkommen, und die Familie braucht eine neue Definition, was sie ist und was sie kann. Und außerfamiliale Familienbetreuung, das muss einfach noch besser werden. Also wir haben sehr vieles, also Spitex und so weiter, Rotes Kreuz machen wahnsinnig tolle Arbeit, aber auch Kirchen und so weiter. Aber es wird dann noch viel mehr brauchen. Es geht ganz in die Richtung einer Spezialisierung, dass wir nur noch von Pflege und Betreuung durch Professionelle sprechen und Hilfe eben durch die Angehörigen. Also das heißt, da sein, psychisch unterstützen, sozial da zu sein und Gesellschaft zu leisten. Wir haben zum Glück eine zunehmende Technologisierung der Pflege. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Also wenn Sie halt diesen kleinen Roboter sehen, bekommen viele von Ihnen vielleicht Zustände, weil das halt eben unpersönlich ist. Aber ich vermute, es wird die Zukunft sein. Also Distant Caregiving wird ein Riesenthema sein, wo die Tochter vielleicht von New York aus die Mutter in Bern managt und die pflegebedürftige Mutter da alles in die Wege leitet. Sei es mit Teppichen, die Alarm geben, wenn jemand hinfällt, mit Notdruckknöpfen und so weiter, also Smart Homes wie Distance Caregiving. Ich möchte schließen mit einem Thema, das uns alle dann vielleicht eines Tages betrifft. Wir alle werden ins hohe Alter kommen, zumindest die meisten von Ihnen. Einsamkeit wird ein Thema bleiben. Es gibt Zukunftsforschende, die sagen, Einsamkeit, das ist die neue Pandemie der Zukunft. Also nicht Depression, nicht dieses, nicht jenes, sondern Einsamkeit. Einsamkeit ist etwas ganz Tolles, wenn sie selbst gewählt ist. Aber Einsamkeit ist zumeist eben nicht selbst gewählt. Und da müssen wir schon noch uns einiges einfallen lassen, damit wir da ein bisschen weiterkommen. Ich schließe mit dem Wunsch, dass wir die intergenerationellen Beziehungen in Familien nicht noch mehr strapazieren, sondern einfach, weil sie so wichtig sind, auch in Zukunft, einfach noch besser unterstützen und mein Beitrag hier ganz bescheiden, einfach ein Problembewusstsein zu schaffen, damit wir auch handeln können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Frau Professor Perricello, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr schönen und auch sehr unterhaltsam dargebotenen Vortrag rund um dieses ganz, ganz wichtige Thema eben der Angehörigen und der Angehörigenpflege. Wir sind ein ganz klein bisschen über der Zeit. Das liegt an mir, weil ich Ihnen vorher die Pause zu lang gegönnt habe. Ich bitte um Nachsicht, aber wir haben trotzdem noch, denke ich, Zeit für drei Fragen im Raum oder auch online. Jawohl, lieber Gerhard.
Direkt hintereinander geschrieben. Können Sie da noch ein bisschen mehr ausführen zu dieser Ambivalenz und wie damit umgehen?
Ja, ich suche mal gerade. Ja, ich kann Ihnen schon das da meinen. Sie meinen, nein? Ja, na, ist ja egal. Ambivalenzen. Ist es das? Okay. Die Ambivalenz ist ja die, dass die Leute, die ins hohe Alter kommen, das Gefühl haben, es geht ja so weiter. Ich war ja immer die Mutter, ich war immer der Vater, also ich habe das Recht, ich habe so viel investiert. Gleichzeitig merken aber die meisten, dass aufgrund des Widerstandes, es geht so nicht. Und es macht mich ja auch irgendwie, bringt es mich in eine Situation, wo ich das Gefühl habe, eigentlich ist es ganz schön, Verantwortung abzugeben und die Tochter, den Sohn da walten zu lassen. Die Ambivalenzen, die da entstehen, kann man nur im Sinne von Selbstwirksamkeit, von einem Empowerment der Leute dann begegnen. Sagen, was geben Sie denn auf? Sie geben ja einen Teil Ihrer Identität auf, wenn Sie diese Hilfe nicht wenn Sie diese Hilfe nicht annehmen können, aber gleichzeitig immer noch Eltern bleiben können. Es ist so ein Gefühl, das haben mir viele Betroffene selber auch gesagt, ich bin ja doch nicht Ihr Kind, aber gleichzeitig, ich bin doch Ihre Mutter. Und eben dieses Hin und Her von Rollen hin und her schwenken, das kann die Leute ganz schön verhärmen und verbittern. Und was da das Einzige ist, therapeutisch auch, dass man auf ihre Selbstverantwortlichkeit appelliert, Die ist ja nämlich der Grund dann für eine Selbstwirksamkeit. Ohne Selbstverantwortung können wir nicht selbstwirksam sein und ohne Selbstwirksamkeit können wir nicht Verantwortung übernehmen. Also das Unterstreichen von Verantwortung für sich ist etwas ganz Zentrales.
Jawohl, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum?
Jawohl. Eine Frage, mich würde interessieren, was Sie für eine Antwort haben. Man spricht ja meistens vom Kind im Manne, oder? Aber man spricht praktisch nie vom Kind in der Frau. Wo ist dieses Kind geblieben?
Ja, vielen Dank, dass Sie das angesprochen haben, weil ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich so populärwissenschaftliche Bücher lese, entdecke dein inneres Kind und so Zeug. Natürlich haben wir unsere Geschichte in uns drin, ob das jetzt eine Frau, ein Mann, ich weiß nicht binär. Aber hören wir doch auf, so Zeug zu sagen. Natürlich, wir haben eine Kindheit, wir haben eine Jugend gehabt, wir sind immer noch da, aber wir werden nicht zum Kind im Mann und zum Kind in der Frau. Also ich weiß auch nicht, wieso dass das auf den Männern haften geblieben ist, keine Ahnung.
Ja, vielen Dank. Noch eine letzte kurze Frage aus dem Publikum oder aus dem Online-Chat.
Da hinten.
Da hinten gibt es noch eine Frage, Virginie, genau.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe noch eine Frage. Was empfehlen Sie denn Personen im mittleren Alter, die gerne mit ihren Eltern oder Großeltern in Kontakt treten wollen und vorsorgen wollen? Also präventiv Sachen abmachen, Vorsorgebescheinigungen, Dokumente erstellen, aber die eben abgeblockt werden. Ja, es gibt nicht, also ja. Als persönlich in meiner Familie, das darüber zu besprechen, ist ganz schwierig. Und da kommt man ganz stark an Grenzen.
Also ich kann Ihnen nur beipflichten, viele ältere und vor allem hochaltrige Menschen haben dermaßen Angst vor der Situation, dass sie das einfach verdrängen. Also es wird einfach nicht drüber sprechen und bleiben Sie dran. Ich rate das immer, bleiben Sie dran, weil Sie können ja... Also ich komme aus der systemischen Familientherapie, wo man dann halt auch mal den Teufel an die Wand malt, gewissen Familienmitgliedern können sagen, ja, was ist, wenn das mal passiert? Wer ist dann zuständig? Niemand. Also dass man da tatsächlich Szenarien imaginiert, wo die betreffende Person, ältere Person oder hochaltrige Person halt auch merkt, hey, es kann dann ungemütlich sein für mich. Aber Sie haben recht, es wird verdrängt und Verdrängungen aufzulösen oder zu durchbrechen, da hilft nur Information, ebenso wie ich jetzt da, einfach informieren, lesen, vielleicht auch unterhaltsam. Es gibt in der Zwischenzeit wirklich sehr schöne Sachen. Aber sie nicht bedrängen im Sinn von, jetzt hocken wir mal zusammen und jetzt machen wir die Vorbereitung für deine Beerdigung. Das habe ich nämlich auch erlebt. Sie verstehen, was ich meine, nämlich immer wieder thematisieren und wenn es mal, es darf mal auch heftiger zugehen, zu und her gehen, ja.
Ja, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für den schönen Vortrag und Ihnen allen fürs intensive Mitwirken jetzt am Vormittag. Nach so viel guter geistiger Kost will auch der Körper ernährt werden, deswegen lasse ich Sie jetzt wirklich auch zum Mittagessen gehen.